Grüezi miteinander. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Hubis Bundeshaus. Heute mit dem Hubert Moser in Zürich. Wieder einmal danke, dass du Zeit hast. Wir reden über das Schnurri-Thema in Bern Nummer 1. Es sind zwar gerade Skiferien, Sportferien, aber mehr oder weniger alle reden über die AHV, über die 13. AHV-Rente, wo wir darüber abstimmen im März. Was ist da Sache, um was geht es da genau, was ist da deine Meinung?
Ja, was ich feststelle, ist, dass alle zusammen nervös sind, sämtliche Bundesräte. Und da ist in der Zwischenzeit sogar die Altbundesräte mobilisieren. Es sind drei Stück. Der Johann Schneider-Ammann, die Doris Leuthard, da so in Werbeperspekte da
rausgegeben. Und Adolf Ogi.
Ja, der Adolf Ogi natürlich auch, ja, das ist klar. Und das ist ein sonderbares Trio, das auf einem Werbeprospekt ausmacht und da vor der 13. HV warnt und so. Ich meine, die sind total mühsam. Es geht hier um 4, 5 Milliarden, die das kostet. Und offenbar hat man das Gefühl, da geht die Welt unter, wenn man die 4, 5 Milliarden irgendwas wird zahlen. Umgekehrt gibt man 6 Milliarden der Ukrainer und immer mehr Asylsuche. Und die kosten in der Zwischenzeit 4 Milliarden. Wenn man zurückblickt, vor 10 Jahren sind es vielleicht nur 1 Milliarde gewesen. Und da, also da, ich kann nicht verstehen, dass gewisse Leute die 13. AHV-Rente wollen.
Aber noch kurz zu den Bundesräten, die du ansprichst. Ist es das besonders speziell, dass sich Doris Leuthard, Adolf Ogi und Johann Schneider-Ammann melden? Ist das üblich? Was sagt das ein bisschen über den Wahlkampf auf? Über vielleicht auch nur Nervosität im bürgerlichen Lager? Wie schätzt du das so gross in der grossen Linie ein?
Ja gut, das ist ein Abstimmungskampf und nicht mal Wahlkampf. Nein, das ist das Zeichen, dass Nervosität ist. Was speziell ist an dem Ganzen ist, Altbundesräte seit Anfangs der 2000er Jahre sind die immer wieder in Charts und so. Früher war das fast ein Tabubruch oder schlechter Stil gewesen, wenn sich ein Bundesrat in Geschäfte eingemischt hat oder in Abstimmungen eingemischt hat. Ich mag mich erinnern, wenn ich gerade zurückgehe, wenn damals der Otto Stich über den Haushaltsplan, das Haushaltsziel von Kaspar Villiger, seinem Nachfolger im Finanzdepartement, in Werbeprospekten, in der Abstimmungskampagne gewettert hat, sind alle halb am Bock gelaufen und heute ist das gang und gäbe. Was speziell ist jetzt mal, ist, dass die drei ein Testimonial da quasi sind, für dass man da die 13. AHV-Rente nicht soll ja stimmen und dass das fast in alle Haushalte geht. Oder fast in alle Haushalte. Ich habe auch eins bekommen im Appenzell. Wahrscheinlich ist das flächendeckend. Das ist eine unglaubliche Kampagne, die dahinter steckt. Aber ich glaube, die Economy Suisse sind ja fast 6 Millionen für den Abstimmungskampf.
Eine Kampagne, die erfolgsversprechend ist aus seiner Sicht? Oder wird ist das ein Schuss nach innen raus?
Ja, ich glaube, das ist ja so. Also, die setzen schon auf die grossen Mittel und da zeigt man, dass es grosse Angst hat und dass die Tendenz schon da ist, dass die Bevölkerung da zustimmen könnte, mindestens in der Schweiz. Weil ich sehe da überall im Tram und überall sind die präsent mit Dingen, retten die AHV nicht kaputt machen und so. Und ich glaube, dass auf die Tür das wahrscheinlich schon einen Einfluss hat. Was ich mich frage, ist, ich bin gespannt auf die nächste Umfrageresultate. Die letzten sind bei 61% gewesen. Es ist nicht mehr wunder, wie hoch das noch sind jetzt mit der ganzen Kampagne von den Befürwortern. Sieht man eigentlich nicht so viel. Österreich in der Weltwoche, glaube ich, mal ein Inserat gemacht und so.
Interessant ist ja vor allem, der Christoph Blocher hat ihm mal bis Gütli gesagt, ja, er würde es auch noch lässig finden, 13. AHV, er würde aber auch 14. und 15. AHV noch lässig finden. Niemand sagt nein, oder? Einem geschenkten Geld schaut man nicht ins Maul. Jetzt, du bist auch Rentner. Wie sieht es vielleicht so ein bisschen bei dir aus? Wie gehst du daran an? Würdest du vielleicht auf das grosse Ganze für die 13. AHV verzichten? Siehst du da eher den Selbstnutzen, den Eigennutzen? Wie sieht es so ein bisschen? Wie sieht es in dir aus?
Ja, also ich muss dir sagen, Wenn wir vor 40 Jahren hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Aber heute sage ich ja, weil ich denke, die geben für alle zusammen Geld uns. Und ich sehe nicht, wieso dass man jetzt soll, irgendwie hier Nein sagen im Interesse des Staates, wenn doch alle zusammen gerne abkassieren, links und rechts. Und so. Ich finde das nicht recht. Ich meine, da heisst es immer, wir sollen für die nächste Generation so schauen. Ich meine, wir haben für die nächste Generation geschaut, wie es Kinder, die da sind, gekommen. Und jetzt sollen Enkelkinder schauen. Wie viele Generationen sollen wir denn vor uns schauen? Man soll doch irgendwie mal aufhören, mit dem sei ich ständig irgendwelche. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil er redet und so. Ich denke, die 13. AHV-Rente, ob es sie berechtigt ist oder nicht, es gibt viele Leute in der Schweiz, die brauchen, wo das nötig ist und so. Und ich denke mir, die sollen die bekommen. Aber ob sie die bekommen, jetzt glaube ich nicht. So wie die da jetzt alle zusammen Werbung machen dagegen.
Die Bürgerlichen, die warnen ja vor einem, überspitzt formuliert, vor einem Zusammenbruch von dem Finanzsystem, oder dass das wahnsinnig einschneidend wäre, wenn jetzt da die Milliarden würden gesprochen werden für die 13. AHV. Was würdest du sagen? So ein bisschen, was sagt dein Gefühl, dein Bauchgefühl vielleicht? Wäre das eine Katastrophe für die Schweiz, wenn das angenommen werde? Was bedeutet das generell für die Schweiz?
Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Katastrophe wäre. Das wäre schon eng. Ich meine, die Gelder sind nicht mehr da und so, aber wir müssen einfach Prioritäten setzen. Was wollen wir? Wollen wir für Israel etwas machen oder wollen wir für die Ukraine etwas machen? Da müssen wir einfach Prioritäten setzen. Das sollen alle der Seich, die in den letzten Jahren finanziert haben, sollen einfach mit dem aufhören und das sollen einfach da schauen und etwas machen. Und vergiss einfach gar, dass wir in 4-5 Monaten über die 2 Säulen abstimmen. Da geht es darum, der Umwandlungssatz von 6,8 auf 6% im Brit zu reduzieren. Das heisst, dass man massiv weniger Pensionskassengelder bekommt. Das ist dann auch noch etwas, was ich schenke am Schluss.
Wenn man gerade für die Sicherheit oder für die Prioritäten der Schweiz redet oder über die Prioritäten der Schweiz, der Armeechef hat gewarnt, dass er quasi Rechnungen nicht zahlen könne, dass das Budget viel zu klein sei. Frau Amherd sagt das Gegenteil, die Verteidigungsminister sagt, nein, wir haben schon genug Geld und so. Wie schätzt du den Zwist eigentlich ein? Ist quasi ja, die Zukunft, die Sicherheitszukunft der Schweiz ist ja gesichert mit dem aktuellen Armeebudget? Oder würdest du den Alarmschrei, den Hilfeschrei von Thomas Süssli mehr oder weniger ernst nehmen?
Ja, der tut sicher auch schauen, dass er so viel Geld wie möglich bekommt. Und ich sage, irgendwann vor 2 Jahren hat man entschieden, dass in Europa wieder ein Paradigmenwechsel gegeben hat und dass man aufgeworfen konventionelle Kriege wieder für möglich hält. Und in dem Moment müssen wir euch alles dran setzen, die Armee euch wieder aufzurüsten. Ich meine, wenn mir der Armeechef kommt, erzählen, sie haben keine Artillerie mehr und von 6 Panzerbataillonen sind 2 einsatzbereit. Also wenn sie aufgeboten wären, haben sie nicht mehr genug Material für alle zusammen. Also dann müssen sie sagen, entweder rüsten sie die Armee jetzt endlich subito auf oder sollen sie einfach aufhören und die Armee einfach abschaffen. Aber dann sollen sie so ehrlich sein, das sagen, einfach das hin und her. Aber das ist für euch am Herd, das ist doch wieder typisch. Die kommt daher und erzählt, dass sie kein Problem und währenddessen, dass ihre Armeechef ausrief. Also das zeigt ihr ja offenbar, die reden gar nicht miteinander offenbar. Ich weiß nicht, was die miteinander den ganzen Tag verkehren. Und dann baut schon so ein sicherheitspolitisches Staatssekretariat auf. Ich habe jetzt gesagt, das kann man kostenneutral. Aber ich mache jetzt hier, ich gehe jetzt hier jede Wette und ich sage dir das, das wird nicht Hunderte von Millionen kosten bis am Ende. Und dann gibt es Hunderte Begründungen, wieso dass man das doch so viel kosten, obwohl man ja gesagt hat, das sei kostenneutral. Das wird so ausgehen. Also dann schon das Geld, anstatt da so ein Apparat aufs Blaue, wo kein Mensch braucht, wo nicht weiss für was, wir wollen nicht in die NATO. Und genau auf das ist es ja ausgerichtet. Sollst du gescheiter die Armee aufrüsten und endlich mal denen jedem das Gewehr in die Hand drücken. Sie können verteidigen. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Armee haben, dass wir 160'000 Mann haben oder 120, je nachdem. Und von denen nicht alle zusammen irgendwas ausrüsten haben.
Aber wie kann es überhaupt sein? Meine, hast du da irgendwelche Insider-Informationen? Wie kann das sein, dass die Verteidigungsministerin Viola Amherd diametral etwas anderes sagt als ihr Armeechef? Was ist da? Was geht da genau ab? Was für ein Spiel wollen die spielen mit uns in der Öffentlichkeit?
Ja, ich muss sagen, das haben schon im Bundesrat diskutiert. Das ist da nicht so schnell. Also das Ganze ist auch das, der ganze Hintergrund ist der, dass man beschlossen hat, dass das Armeebudget bis 2030 pro Jahr 1% wächst und so. Und jetzt aufgrund von der Finanzklemme, die der Bund hat, wo sagen wir jetzt wenig Geld, haben sie jetzt beschlossen, dass wir das auf 2035 aussehen. Und aufgrund von dem haben sie natürlich auch ein bisschen zu wenig Geld und dann die Armee ein bisschen zu viel ausgegeben. Aber Damhardt hat ja das im Bundesrat vertreten und die hat dem zugestimmt und so. Und offenbar ist irgendwas wie der Rat, dass sie dem zugestimmt haben. Und die Armee hat das Problem, da funktioniert etwas nicht. Irgendetwas ist dazwischen drin nicht. Das zeigt einfach, dass die Armee für Damhardt offenbar keinen Stellenwert hat. Die ist einfach da Verteidigungsministerin und setzt auf ihre Truppen da, wo sie dann neu baut, die Cybercrimes und nachher jetzt auch das Seppol da, aber die Sicherheit, der Staatssekretariat für Sicherheitspolitik und die Armee selber, so, die Bodentruppen, das hat sie nichts gemacht. Sie hat einfach die Flugzeuge gemacht. Das hat sie ganz, ganz hauchdünn knapp gewonnen. Und seither habe ich die nie mehr irgendwas etwas Gescheites gesehen, sagen in Sachen Armee.
Was würdest du sagen, wie sicher ist momentan die Schweiz? Wie steht es um die Armee? Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. 1 gar nicht sicher, 10 sehr sicher. Wie steht es um die Sicherheit der Schweiz?
Ja, es kommt darauf an, welche Sicherheit das noch so. Also, wenn es ein konventioneller Krieg würde, dass jemand hier in der Schweiz will marschieren will, würde ich mal sagen, dann können wir die Teleborder auspacken. Und mit denen gehen. Aber sicherheitspolitisch auch so, bevor sie hier kommen, wir sind schon ein paar NATO-Länder durchqueren. Also ich nehme mal an, dass da vorher noch etwas läuft. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, das in dem Moment ist es ja. Der Salzmann, den wir gesehen haben, das kam ihm vor wie im Zweiten Weltkrieg. Der Rudolf Minger, der die ganzen Gelder zusammenkratzen musste, damit die Armee da war. Und offenbar ist das heute auch der Fall. Ich nehme an, im Kriegsfall würde man den merken, wir brauchen noch das. Nur bekommt man es dann nicht. Also es ist in den letzten Jahren, seit dem 1989, hat man einfach gemeint, wir können seit der Armee ein bisschen für Inlandeinsätze und ein bisschen für Überräumarbeiten, Erdbeben, wenn nicht Erdbeben, aber irgendwelche Lawinenniedergänge und Überschwemmungen sind einsetzen und die brauchen keine Kampftruppen mehr. Und aufgrund von dem haben wir Kampftruppen, die einfach nicht voll ausgerüstet sind. Und wir haben in den letzten Jahren das aufgehoben und der probiert aufzuholen. Seitdem, dass der Süßli da ist, der hat da eigentlich schon immer wieder gesehen, er mache das. Und ist guten Willens gesehen. Aber offenbar sind sie noch immer nicht so weit. Und die kaufen da Sachen zusammen und haben nicht das Geld dafür. Und das ist für mich merkwürdig. Noch merkwürdiger finde ich, dass Frau Amherd da einfach nicht dazu Stellung nimmt. Und da verreist und da irgendwo in Zestland da mein Journalist ins Mikrofon sagt, das hätte gar keine Finanzklemme und so. Das finde ich sehr erstaunlich. Aber ich weiß auch nicht mehr, was die da intern da für ein Knusch haben.
Zwischenzeugnis für die Viola Amherd, Noten von 1 bis 6. Was würdest du der Verteidigungsministerin aktuell für ein Zeugnis ausstellen?
Ein 3. Das ist völlig ungenügend. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie so solche Sachen macht. Da gehen immer wieder Sachen auf. Je länger das im Amt ist, umso mehr Skandale, je mehr so Geschichten tauchen auf, je mehr ungereimt hat, dass der Laden einfach nicht im Griff hat. Die führt einfach nicht. Nicht muss man sagen, der Balthasar Glatti hat doch gesagt, die Armee eine Zeit lang der Keller-Sutter verantwortet, um da Ordnung zu machen. Ich meine, der Glättli und seine grünen Truppen da, das sind die, die Damhardt wollen. Nur bevor das überhaupt gewählt wurde, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, haben sie mit der Amherd einen Testläufe gemacht. Das sind die Grünen, die dieser Mal 23 Stimmen gegeben haben. Und da ist sie ins Gespräch gekommen. Die sind eigentlich die Förderer von der. Und der sagt, jetzt müssen wir quasi bevormunden. Das finde ich, sagt, glaube ich, genügend über die Situation und die Performance von der Frau Amherd.
Anderes Thema, das aktuell auch brisant diskutiert wird, ist die Neuauflage, eigentlich quasi Neuauflage vom Rahmenabkommen. Wir schreiben, oder du schreibst immer vom Rahmenabkommen 2.0. Economy Suisse redet von der bilateralen 3. Der Bundesrat redet noch ja, von, sagst du mir?
Ja, ich weiß nicht, was ich da sonst noch rede. So. Es ist ein alter Trick, dass man immer den Sachen etwas anderes sagt, damit ein neuer Schwung kommt. Der Rahmenvertrag hat man den eine Zeit lang plötzlich Insta gesagt, von einem Tag auf den anderen, weil der Rahmenvertrag so schlecht beleidigt war. Ja, es geht einfach darum, dass die Schweiz da mit diesen neuen Verträgen aushandelt. Aber das Problem ist ja nicht die Verträge. Wir können mit denen schon Verträge aushandeln. Stromhandelsvertrag oder irgendwo Gesundheitsvertrag oder Horizon 2000, der Bildungsabkommen. Da. Das Problem ist, dass sie einfach ihre Regeln aufdrücken wollen. Da kommt ein fremder Staat und sagt, ihr müsst die Regeln von uns übernehmen. Und wenn ihr die nicht übernehmt, dort wird er beim Gerichtshof verklagen und der ist sanktioniert für das. Und ich finde, das geht einfach nicht. Kein Land kann dem anderen Land seine Regeln auftreten. Die Chinesen wollen mit den Chinesen auch handeln, wollen mit denen auch freihandeln. Die dürfen doch nicht einst aufdrängen, ihre Gesetze. In dem Fall im Freihandelsvertrag drin, was da gilt und was nicht gilt, und das ist fertig. Aber sie wollen, die ist einfach da drin. Sie wollen ihre Doktrin üben. Ich meine, das alles zusammen, was sie da sagen, das ist, mag ja so sein, aber das ja, läuft ja nicht. Die ganzen halben Bauern sind alle zusammen für Straße in ganz Europa, weil ja die Politik nicht funktioniert. Und wir wollen näher an die andrücken, das geht nicht. Das geht nicht und das muss einfach klar sein in der Schweiz, dass wir mit denen einfach keine institutionelle Annäherung wollen. Fertig, Schluss, Amen, das ist doch nicht schwer zu begreifen.
Ist das eigentlich das neue Abkommen oder der neue Vertrag oder was weiß ich, was jetzt auf dem Tisch ist, ist das eher genau gleich wie ein Rahmenabkommen, wo wir da eigentlich versenkt gemeint haben? Ist das ein Fortschritt? Ist das ein Rückschritt? Was weißt du genau über das Vertragskonstrukt, das jetzt da so ein bisschen durch die Wandelhalle in Bern geistert?
Ja, das ist ja nicht in dem Sinn. Ja, es ist einfach neu, in einem neuen Rahmen drin, jetzt, also, wie man will sagen. Statt das horizontal, die institutionellen Regeln installieren, die wollen sie jetzt vertikal in jedem Abkommen, die genau definieren, wie die Regeln sind, also Streitschlichtung und Gesetzesübernahme und so. Aber das alles zusammen ist bei Fax etwas sagen. Ich meine, wir müssen da übernehmen, unter Umständen die ganze Weiterentwicklung von der Personenfreizügigkeit. Das alles, was die bis jetzt da gemacht haben, werden wir müssen übernehmen, inklusive Unionsbürgerrichtlinie, die jetzt so ein bisschen das Dach ist von der Personenfreizügigkeit. Und das heisst, dass immer mehr Leute hierher kommen und immer mehr Leute hier Rechte haben, immer mehr Leistungen können beziehen hier. Und das bei wachsender EU, ich meine, da gibt es ja ganze Länder, Moldawien und nachher die ganzen Balkanländer da, wo da noch dazu sind, angefangen bei Serbien, nachher Albanien und wo sind da noch? Herzegowina. Und so, die werden die alle wieder suchen. Das, in Osteuropa sind noch mehr. Und das heisst, das wäre immer mehr der Leute hier haben, ohne dass sie etwas bringen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir hier jedes Jahr hier mehr Leute hier haben, obwohl dass wir immer noch zu wenig Fachkräfte haben.
Vielleicht auch noch schnell zum Abschluss. Wie weit ist das schon vorgeschritten, wo du jetzt genau geschildert hast, das Vertragskonstrukt? Wie konkret ist es schon? Wie weit ist man da schon in dem ganzen Verhandlungs- oder Vernehmlassungsprozess oder in dem diplomatischen Verfahren? Was weißt du über das?
Also soweit ich weiß, hat der Nationalrat das Mandat vom Bundesrat. Kann es der Nationalrat dem zugestimmt und so? Es sind zwar ein paar wenige Sachen drin, aber das ist alles zusammen nur Kosmetik. Die grossen Linien vom Bundesratsmandat haben sie einfach festgelegt. Das ist das Erste. Und das Zweite, weil es jetzt in der Ständerat, und wenn der, glaube ich, noch nicht entschieden darüber, aber die wird das Gleiche machen. Und das heisst, dass die Kantonen sowieso schon eingeknickt, die haben sowieso das durchgewunken. Und das geht das einfach, dann gehen die einfach verhandeln und dann das bis Ende Jahr da durchbringen und so.
Also Ende 24?
Ende 24, das sind sie auch gesagt, das war ein Termin, wo der Seferovic da gesagt hat, damals von der EU, und da haben wir einfach plötzlich übernommen. Am Anfang hat es immer geheißen, wenn ich angeleitet habe im EDA, dass ich eine Terminangabe von innen, aber das letzte Mal, wenn ich richtig im Kopf hatte, Damherr, das letzte Mal Bundespräsident Damherr, das letzte Mal auch von Ende 24, das ist ihr Grossziel, das macht, es geht doch nicht so etwas.
Was kannst du vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Wieso ist gleich, bist du gleich noch Hoffnung, dass das nicht bis 2024, dass das nicht umgesetzt wird, dass da quasi die Schweiz noch eigenständig, noch unabhängig bleibt von der EU? Besteht da überhaupt noch Hoffnung dazu?
Ja, also die einzige Hoffnung, die besteht, ist, dass die werden das vor das Volk bringen müssen. Es ist ja momentan ein grosser Streit im Gang, ob man das nicht müssen, das obligatorische Referendum festlegen und so, das automatisch vor das Volk kommen. Der Bundesrat will das nicht, die wollen ein fakultatives Referendum, das heisst, das müssen wir 50'000 Unterschriften sammeln. Und so. Also es kommt, das letzte Wort wird das Volk haben, so wie das geht. Also die Verhandlungen wird man nicht verhindern können. Und man muss nicht meinen, in diesen Verhandlungen werden noch gross etwas rausgeholt. Man hat die Sondierungsgespräche gehabt und man hat nachher den Bericht gemacht, der auf Englisch ist gekommen, was das zeigt ja auch, welches Geist das ist und so. Dass man einen Bericht, der für die Schweiz ist, auf Englisch bringen, nur auf Druck von der SVP, der dann auch übersetzt. Und da sind schon Deckwerte drin. Das kannst du noch so ein bisschen justieren, so links und rechts noch ein bisschen. Aber mehr wird da nicht rauszuholen sein. Und die Frage wird natürlich sein, knicken die Gewerkschaften ein, die bis jetzt dagegen sind. Die Linken sind ja da total gespalten in der Sache. Da ist die Gewerkschaften. Der Maillard, der da mal in einem Interview im Sonntagsblick hat, also wie das Mandat jetzt da daherkam, auf keinen Fall, oder so wie der Eus und ihr bricht da.
Bleibt der Herd.
Ja, und dann hat man da Molina und andere gekehrt, da, nachdem das sie den Vertrag durchgewunken haben in der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat, dann hat er gesagt, dass sie gehört und so, der Bundesrat soll endlich ein Ergebnis vorlegen und so.
Aber bleiben Gewerkschaften Herd? Bleiben die ihrer Linie treu? Oder knicken sie?
Ja, wenn man denen etwas gibt, dann knicken sie eh. Also wenn sie die verlangen ja die Anerkennung von mehr Gesamtarbeitsverträgen in der Schweiz und dass man das ausdehnt und fast die Rolle zusammen. Wenn sie das bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass sie knicken.
Und was sagt dein Bauchgefühl, wenn du so den Finger, den Wind in der Schweiz, den EU-Wind pro contra so ein bisschen spürst, was würde das Schweizer Volk sagen, falls dann das Abkommen vor Stimmvolk kommt?
Also dann wird das Gleiche passieren wie jetzt bei den 13 Tagen, wo die werden alle Bundesräte alt und jung und neu und aktuelle mobilisieren, für den Vertrag unter Dach und Volk bringen. Und da wird es wirklich entscheidend sein, dass die Gärtner da zusammenhaben und eine gute Kampagne führen und da den Leuten aufzeigen, was das eigentlich bedeutet, dass wir da ein Stück weit unsere Souveränität verlieren, weil wir können abstimmen künftig über Gesetze, ohne aber Nein können sagen, weil wir Nein stimmen werden, von der EU sanktioniert. Und das muss klar werden, das muss alle klar sein. Und wenn sie all die sagen, dann wollen sie das, dann wollen sie einfach eine Kolonie von der EU sein, dann kann man nichts dafür machen.
Wenn wir gerade bei den Abstimmungen sind, vom Mobilisieren, dann ist mir eine lustige Geschichte vor die Flinte gekommen. Ich stelle dir ab und zum Schluss noch Scherzfragen. Und zwar ist hohe EU-Beamte wollen für die EU-Wahl, die jetzt auch bald mal im Mai stattfindet, Taylor's Swift engagieren, dass die Jungen dazu motiviert zum Abstimmen. Allgemein, Taylor Swift ist aktuell fast auf jedem Cover zu sehen. Der Wahlkampf von den USA sei sie fast schon dabei zu beeinflussen für den Biden gegen den Trump. Was ist denn, wenn du Taylor Swift siehst, so das politisch Popstar-Phänomen? Was ist so deine Meinung? Wie denkst du über Taylor Swift?
Boah, ich muss ja sagen, ich sehe auch, dass sie da immer wieder aktiv ist und so. Wenn sie mit den Grammy Awards letzte Woche das gemacht haben, uns verteilt, dann ist das auch wieder so ein Gespräch gewesen. Aber was soll das? Also nehme ich die ernst, oder was? Vielleicht sind da ein paar junge ernst, aber was soll das? Das ist doch das heisst doch nicht, weil die ein paar denen kann singen kann, dass die irgendeine gewisse Ahnung haben von Politik und von der Welt. Ich kann sie noch nie etwas Gescheites sagen auf der ganzen Geschichte. So. Also da, ich weiß nicht, die soll doch das machen, was sie kann. Und nicht über Sachen reden, wo sie keine Ahnung hat. Es gibt doch im Englischen so einen Ausdruck, wo die Leute über Sachen reden, wo sie keine Ahnung hat. Wie heisst er?
Ich weiß es nicht.
Es gibt ganz einen speziellen Ausdruck da. Und da finde ich, die soll doch so singen und Grammy Awards in Sachen und so, aber doch nicht da. Wenn sie in einem US-Wahlkampf mit dem Trump und da mitmacht, finde ich das okay. Also, soll das machen? Das haben ja immer SARS und Ding aufgeboten. Also, aber was das, die EU-Parlamentarier, weil die Taylor Swift da immer, also das, was soll der Quatsch, also das da, ist ja nicht das.
Und generell, wie findest du Taylor Swift generell, so ein bisschen musikmässig, kulturell, wie findest du sie, wie denkst du über Taylor Swift generell?
Ich denke, es sind so Phänomene wie Taylor Swift, zeitlang haben sie von der Pink da hochgejubelt und so, und da ist Madonna gesehen, die hat man da, und jetzt kommt wieder so eine wie so Taylor Swift, wo man da sagt, dass alle Jugendlichen, alle die so zwischen 25 und 35 stehen auf die und dann fühlen, ja, das ist die Musik und so.
Und wie ist es bei den über 65-Jährigen?
Ja, ich ich habe da nichts zu sagen. Also ich bin immer noch von der Born to be Wild Generation und die haben ganz einen härteren Rock durchgegangen als das Gesusel da, was die da machen.
Ubi, vielen Dank, dass du uns da aufklärst über Politik, über Weltthemen, die uns bewegen. Vielen herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, schauen Sie bei unseren anderen Inhalten auf unseren Webseiten vorbei, weltwoche.ch und weltwoche.de, und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst Weltwoche Daily Spezial mit dem Hubert Moser bei Hubis Bundeshaus. Vielen herzlichen Dank.